begrüße euch ganz herzlich zum dritten Teil der Sendereihe Wählen ist verkehrt. Und da habe ich hier im Studio zwei Gäste. Zum einen sitzt mir gegenüber der Frank. Hallo Frank.
Hallo.
Und neben dem Frank sitzt der Moritz. Hallo Moritz.
Hallo Roman. Es gibt ja viele Leute, die sich bei der Alternative Schröder oder Merkel mit Grausen abwenden, weil das halten sie für eine ziemlich bescheuerte Alternative. Von denen halten sie nichts. Ja, wenn es dann heißt Stoiber oder Lafontaine oder gar Westerwelle oder Gysi, kommen die Leute dann doch ins Grübeln und denken sich, naja, vielleicht sollten sie hier jetzt doch zur Wahl gehen und sagen, naja, jetzt sind doch mal Leute dabei, die was anderes wollen, zumindest in ihren Programmen immer verkünden, endlich sind Alternativen wählbar. Und naja, erstmal sei gesagt, vielleicht vorweg, selbst wenn die Alternative, die jetzt im Raume steht, wählt man jetzt lieber Lafontaine, Gysi statt den alten Figuren. Dazu ist mal zu sagen, der Wähler, jetzt ist er, da ist es auch egal, wen er eigentlich favorisiert, der stimmt mit seinem Kreuzchen schon mal dem Umstand zu, dass die Entscheidungsbefugnis über die Reichweite, die Mittel und die Schranken der eigenen Interessen getrennt von einem bestimmt werden, und zwar genau von den Leuten, also von diesen Politikern, die sich drum bemühen, die politische Macht zu ergattern, die also dann, wenn sie es geschafft haben, mittels der politischen Gewalt, die ihnen zu Gebote steht, zu bestimmen, per Gesetz den Leuten vorzuschreiben, welche Lebenschancen sie haben, also was die Wähler überhaupt von ihrem Leben haben demnächst.
Den ersten Punkt, den du gerade angesprochen hast, den halte ich für wichtig. Also du sagst, durch das Wählen ist man eigentlich getrennt von seinen eigenen Interessen. Man ergibt die Entscheidung darüber, wie weit man mit seinen eigenen Interessen kommt, in fremde Hände, in die Hände von eben der Regierung. Und da würdest du sagen, das ist kein Argument, also das ist irgendwie ein schlechter Grund, das willst du nicht mitmachen.
Ja, man muss vielleicht so genauer sagen, in diesem Laden, in dem wir hier leben, ist es ja schon mal so, dass die Entscheidungen darüber, welche Lebenschancen man bekommt, was man überhaupt vom Leben hat, sowieso getrennt von einem schon entschieden werden. Und zwar von Politikern, die in den Parlamenten sitzen, die in der Regierung sitzen, die Gesetze machen und so weiter und so fort. Und das Spaßige ist ja, wenn es jetzt heißt wählen, dann geben die sich herbei, die lassen sich herbei und sagen, unsere Konkurrenz untereinander, wer wie die Posten verteilt werden, dafür laden wir die Leute ein, diese Konkurrenzkampf mitzuentscheiden. Aber sie entscheiden ja nicht darüber, was für eine Politik gemacht wird, sondern sie entscheiden nachher nur noch darüber, welche Figuren die Notwendigkeiten, die die unter sich ausmachen, dann wer dabei ans Ruder kommt. Das Blöde beim Wählen ist, dass man in diesem trostlosen Zustand auch noch zustimmt. Also das ist ja nicht so, als jetzt mit der Wahl würde man das quasi verfügen, dass es mal sowas gibt wie Leute, die Macht ausüben. Aber wenn man das auch noch zustimmt und meint, daran könnte man irgendwie noch einen Vorteil knüpfen für sich rausholen, dann ist man, glaube ich, falsch gewickelt, weil was anderes bekundet als ich bin ein Untertan und zu nichts anderem berufen, als das dann zu tun, was die über mich beschließen, kommt bei der ganzen Angelegenheit sowieso nicht rum.
Das erste Argument gegen das Wählen oder dafür, dass Wählen verkehrt ist, ist also das Argument, dass Politiker ja über das Leben von uns bestimmen und man mit der Wahl diesem System zustimmt, dieser Herrschaft zustimmt, um dann nachher, ja, um sich hinzustellen als jemand, der das dann nachher eben auch noch auszubaden hat, was da oben bestimmt wird.
Genau.
Jetzt aber mal konkret die Frage, Gysi, Lafontaine, die Alternative, bieten die denn wirklich Alternativen im Vergleich zu Schröder und Merkel? Abgesehen davon, dass sie auch regieren wollen.
Was heißt abgesehen davon? Ich meine, gut, sie treten jedenfalls mit der Behauptung an, sie wären eine wahnsinnige Alternative. Und zwar, ich will das nochmal unterstreichen, darauf kommt es mir auch an, sie wären eine Alternative beim Ausüben der Macht. Ja, also das bleibt mal als Grundargument meines Einwands, oder mein Grundeinwand bleibt erst einmal bestehen. Wenn man sich das jetzt anguckt und sagt, naja, jetzt haben sie aber doch ein bisschen was anderes zu bieten oder vielleicht auch was grundsätzlich anderes, meine ich, ist man schief gewickelt. Ich nehme mal nur ein Beispiel heraus, das war aus einem 10-Punkte-Programm zum Wahlmanifest der WASG, das war eine Vorläuferorganisation der jetzigen Linkspartei, die sind ja darin aufgegangen. Und der erste Punkt dieses Manifests heißt zum Beispiel Stärkung der Kaufkraft. Also da heißt es, man ist dafür, dass den Arbeitnehmern und ihren Familien eine größere Kaufkraft zugestanden wird.
Also schauen wir uns mal an, inwieweit dieses Argument jetzt von der Alternative, nämlich der Wählergemeinschaft mit der PDS zusammen, inwieweit dieses Argument Kaufkraft, ja, tatsächlich, sagen wir mal, den Interessen der Leute entspricht oder wie das bei dieser Alternative vorkommt, bei der Wahlalternative. Und du erklärst uns dann, wie, naja, jemand, der mit marxistischer Theorie umgehen kann, der also den marxistischen Blick auf die Gesellschaft werfen kann, wie der das Kaufkraftargument bewertet oder analysiert.
Naja, ich meine, man muss kein geschulter Marxist sein, um sich mal klar zu machen, was eigentlich mit Kaufkraft gemeint ist. Gut, man kann ja sagen, mehr Geld im Portemonnaie von Leuten, die eh knapper Kasse sind, ist ja keine schlechte Sache. Und nur ist es ja so, einfach diesen Standpunkt vertritt diese Partei ja nicht. Sie sagt nicht einfach, wir sind dafür, dass die Leute mehr Geld haben, weil das brauchen sie. Sondern das geht gleich dahin über, dass gesagt wird, das Geld ist nützlich und zwar nicht nur einfach für die Leute, sondern es ist dafür da, dass es die Geschäfte realisieren kann, die ganz andere Leute machen. Also wenn man sagt Kaufkraft, dann geht man davon aus, dass der riesige Haufen von Produkten und Waren, die hergestellt werden, den Leuten gar nicht so zur Verfügung stehen, sondern ein Mittel für andere Leute sind, Geld an sich zu ziehen. Also das Geld, das der Normalmensch in der Tasche hat, ist ja nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch schon verplant für die Realisierung von Geschäften. Das ist offenbar die größte Selbstverständlichkeit. In diesem Laden geht es darum, Geld zu verdienen, Profit zu machen. Und wenn Leute Geld kriegen, dafür, dass sie arbeiten oder sonst wo irgendwo für, dann ist ganz klar, das ist schon längst wieder praktisch, dafür in Anspruch genommen, dass es die Interessen eines Unternehmens oder sonst irgendwem realisiert. Also wenn die von Stärkung der Kaufkraft sprechen, sprechen sie sowieso nur von der Funktion, die die Kaufkraft für eine Volkswirtschaft hat. Also sie werden weiterhin nur als das Mittel dieser ganzen Veranstaltung betrachtet.
Moritz, sag mal, ob ich dich da richtig verstanden habe. Kaufkraft heißt dann so viel wie das, was die Leute für ihre Arbeit bekommen an Geld. Ja, das ist gar nicht so wichtig dafür, dass sie es bekommen und davon leben und in Urlaub fahren oder was weiß ich was kaufen, sondern das ist insofern wichtig, als es wieder den Gewinn der Wirtschaft ermöglicht, als es wieder Wachstum ermöglicht, als es wieder Profit ermöglicht. Also nur insofern kommt dieses Argument Geld für die Leute vor in der Wahlalternative der PDS.
Ja, du kannst auch sagen, das ist ein schönes wirtschaftspolitisches Ideal. Also das ist ein von oben drauf gucken auf das. Also für man, das ist sicherlich hier nicht zum ersten Mal das als Argument gefallen. Vom Unternehmen her ist das, was an Lohn gezahlt wird, eine Kost. Von den Leuten her ist es das, wovon sie leben müssen. Das kann eigentlich nicht genug sein. Ja, vom Standpunkt der Kosten her kann es nicht gering genug sein. Das ist ein Gegensatz, der da drin ist. Und dann kommen die daher und sagen, ja, das wäre doch schon vereinbar. Und jetzt die Vereinbarkeit, die wird aber genau darin gesehen, dass man sagt, ja, man kann den Leuten doch ein paar Penunzen mehr geben. Wozu? Ja, damit die Unternehmen weiterhin erfolgreich sind und das Wirtschaftswachstum angekurbelt wird, dass eine zukunftsfähige Wirtschaft, also ich zitiere jetzt bei diesen Stichworten immer nur die Linkspartei, damit eine zukunftsfähige Wirtschaft erhalten bleibt, lauter solche Geschichten. Und, das muss man unbedingt dazu sagen, weil das so betrachtet wird, weil das von denen so überhaupt ins Auge gefasst wird, kommt bei dem, was die als Stärkung der Kaufkraft im Kopf haben, auch immer noch gleich der Maßstab drin vor, dass alles gebunden ist an, das darf aber nicht den Ausgangspunkt ihrer Abhängigkeit, also den Ausgangspunkt, der womit die Leute überhaupt Geld verdienen, nämlich in Abhängigkeit von Unternehmen, die ihnen Arbeit geben, dass das gefährdet wird. Also die sagen dann, die Kaufkraft muss gestärkt werden, aber nur im Maße zum Beispiel, da ist ein Zitat, wie zum Beispiel das Produktivitätswachstum stattfindet. Und das Produktivitätswachstum ist das Wachstum des Kapitals. Also nur wenn das Kapital wächst, kann man den Leuten mehr geben und dann dürfen sie das wieder ausgeben, damit es dem Kapital zugute kommt. Das ist ein schöner Zirkel und nach der Seite hin gesehen auch ein sehr zynisches Argument, weil die Abhängigkeit, die da eigentlich unterstellt ist, zementiert wird.
Vielen Dank, Moritz. Jetzt kommen wir, glaube ich, an einen Kernpunkt der Gesellschaft, den so in der Art vielleicht nur wenige erklären können. Und da möchte ich dich nochmal genau fragen. Also, du sagst eben Lohn, das ist einerseits der negative Faktor der Wirtschaft. Andererseits sagst du aber, für die Leute ist es ja die Bedingung, um überhaupt ja an irgendwas dran zu kommen, also arbeiten zu gehen für andere. Jetzt erklär mir nochmal den Zusammenhang zwischen Lohn und Wachstum. Ist der Lohn, inwiefern ist er da ein Mittel oder die Bedingung dafür?
Kannst du die Frage?
Ja, ich wiederhole es nochmal genauer. Also, du sagtest eben, einerseits ist Lohn der negative Faktor der Kostfaktor der Wirtschaft, in der Wirtschaft, ne? Lohn kostet die Unternehmen, kann nie gering genug sein. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, Lohn ist aber auch das, wovon die Leute leben. Und das ist die Bedingung, dass sie überhaupt an Sachen rankommen, weil du sagtest eben, die vielen Produkte, die es hier gibt, die kann man sich ja nicht einfach holen, sondern die muss man erst bezahlen. Diesen Zusammenhang, oder du hast eben gesagt, da gibt es einen Gegensatz. Kannst du dir nochmal deutlich machen?
Ja, wenn du so fragst, einerseits finde ich, dass das immer auf der Hand liegt. Also die Kalkulation eines Unternehmens, die investieren in, was weiß ich, Maschinen, Rohstoffe, sonst irgendwas und sie kaufen sich Arbeit ein. Das hat für Sie keinen anderen, darauf werfen Sie erstmal den Gesichtspunkt, was kostet mich das? Die Kosten sind gering zu halten, weil Sie wollen einen Überschuss dabei erzielen. Einkaufen tun Sie sich Arbeit dafür, die wiederum kann nicht ausführlich genug ausfallen, nicht intensiv genug ausfallen. Das heißt, die Leute werden beansprucht dafür, dass ein Unternehmen möglichst viele Produkte möglichst schnell, möglichst günstig und so weiter auf den Markt hauen kann. Was die Leute für ihre Arbeit kriegen, ist auf der anderen Seite das Einzige, was sie haben, in der Gesellschaft, wovon sie leben können. Wenn jetzt der Standpunkt des Unternehmens ist, ich muss diesen Kostenfaktor für mich, damit es für mein Ergebnis gut ausgeht, ich muss diesen Kostenfaktor ewig drücken, dann findet auf der anderen Seite eine laufende Verarmung der Leute statt. Nämlich sie müssen mit immer weniger zurechtkommen, was aber auf der anderen Seite dem gar nicht entspricht. Es wird alles wahnsinnig billig für Sie, sondern Sie müssen neu kalkulieren, Sie müssen rechnen, Sie müssen Bedürfnisse streichen, weil das nicht mehr möglich ist und so weiter und so fort. Und der Hammer an der ganzen Angelegenheit ist jetzt hier auf unser Thema bezogen, dass ausgerechnet dieses Verhältnis zu einem Argument werden soll oder gemacht wird, damit man die Leute an die Wahlurne locken kann und sagen kann, und wir haben jetzt euch was zu bieten, dass das wirklich harmonisch aufgeht. Die sind, was ja als Gegensatz auch nicht nur von den Unternehmern, sondern auch von den anderen Parteien ganz offen unterstrichen wird. So ist es. Da kommen die daher und sagen, also an dem Verhältnis wollen wir grundsätzlich nichts ändern, aber wir sehen eine Art und Weise, wie man das wunderbar harmonisieren kann, sodass das wunderbar für alle Seiten aufgeht. Das ist erstens gelogen und zweitens ist es zynisch, ja, da ausgerechnet darüber eine Zustimmung zu ergattern zu wollen, dafür, so jetzt wählt mich mal an die Macht statt die anderen.
Vielen Dank, Moritz. Frank, jetzt haben wir eben erfahren, dass es hier in der Gesellschaft diesen einen großen Gegensatz gibt, nämlich am Lohn entlang betrachtet zwischen den Interessen der ganz normalen Menschen. Sie wollen halt leben, sie müssen sich was kaufen, sie brauchen dafür Geld, dafür müssen sie arbeiten gehen. Da kann der Lohn gar nicht hoch genug sein, weil das sind ja die Sachen, die sie sich kaufen können. Und dem im Gegensatz dazu gesetzten Interesse der Wirtschaft, Lohn ist Kost, er kann eigentlich gar nicht gering genug sein, weil das geht vom Gewinn des Unternehmens ab. Wenn ich mir das jetzt so vor Augen führe, wie der Moritz mir eben das erklärt hat, dann komme ich zu dem Schluss, naja, in so einer Welt, da werden die Unternehmer versuchen, den Lohn zu kürzen und da werden ganz normal und im Laufe der Geschäfte auch ganz regelmäßig Leute arbeitslos werden, den Lohn gekürzt bekommen und sie werden zu dem, was man hier in Deutschland eben Sozialfälle nennt. Ja, das ist der erste Schluss, den ich daraus ziehen möchte. Wie kümmert sich denn jetzt da die Linkspartei drum oder wie stellt die sich dazu?
Ja, du hast ja sehr schön dargestellt jetzt, wie die Abteilung, es ist ein Gegensatz und Kosten sind für Unternehmertum zu reduzieren. Das weiß man ja, das hat ein ganz zentrales Mittel, das liegt in der unternehmerischen Freiheit, Leute rauszuschmeißen nach ihren Kalkulationen oder gar nicht erst zu dieser Arbeit zuzulassen. Ne? Das heißt, der Kostengesichtspunkt, der macht sich also nach allen Seiten negativ geltend gegen die Leute, die für Lohn arbeiten müssen. Die sind davon abhängig, dass sie einer anstellt. Der hat die Freiheit, sie nicht zuzulassen, rauszuschmeißen, mehr Leistung aus ihnen rauszuholen. Und der Standpunkt ist also, ein Unternehmen bezahlt also so viel Lohn wie nötig gerade mal, so wenig wie möglich, um über diese Arbeitskraft zu verfügen, hat dabei den Standpunkt seines Gewinns, der Vermehrung. Und dass die Lohnabhängigen aber davon leben müssen, die andere Seite der Medaille, die der Moritz dargestellt hat, das geht den Unternehmer einfach nichts an. Das ist die Sorge von denen. So, und was ist daran also nicht drin? Alles das, was man für die Bewältigung eines Lebens braucht, wenn man arbeitslos ist, wenn man langfristig krank, vielleicht invalide, wenn man Rentner ist, also wenn man alt ist und auch nicht mehr diesen Anforderungen dieses Arbeitslebens standhalten kann, dann hat man davon nichts und da, das hast du ja schon gesagt, kennen wir halt sozusagen die Lohnabhängigen auch in einer weiteren sozialen Rolle. Die sind die Objekte der staatlichen Armutsbetreuung, der Sozialkassen, die eingerichtet sind vom Staat, um sozusagen auch über die unmittelbare Benutzung hinaus denen überhaupt eine Existenz zu stiften und zu fristen.
Also das Erste, was du sagen würdest, Frank, ist dann, dass es den Sozialstaat nur deshalb gibt, weil dauernd hier in diesem System Opfer anfallen, weil dauernd Leute ja von ihren Lebensbedingungen und ihren Lebensmitteln abgeschnitten sind, weil sie nämlich abhängig sind davon, dass sie jemand anstellt.
Ja, deswegen gibt es den, beziehungsweise gar nicht einfach, weil es diese Opfer gibt, sondern deswegen, weil trotz dieser Opfer und mit diesen Opfern, das ist der hammerharte Standpunkt dabei, dieser Gebrauch und diese Vernutzung der Leute, diese Art und Weise des Wirtschaftens, diese Art der Arbeit für Gewinn funktionieren soll und funktionierend gemacht wird. Ja? Also nicht nur, weil es die Opfer gibt, Opfer gibt es auch anderswo genug in anderen Gegenden vom Kapital, da kümmert sich kein Schwein drum, aber eben ne, diese Sorte Opfer, die der Fortschritt des Wachstums selber produziert, die soll bitte schön so laufen, dass die Leute darüber nicht unbrauchbar, nicht vorzeitig alle über die Wupper gehen, sondern dass sie weiterhin zur Verfügung stehen als Mittel dieser, dieser Reichtumsproduktion und Vermehrung.
Kann man also sagen, dass der Sozialstaat diese Wirtschaftsweise davor schützt, ja, ihr eigenes Material, das heißt hier so schön Human Capital, ihr eigenes Material kaputt zu machen?
Nee, das ist ihr davor schützt, sie kaputt zu machen, eben nicht, weil guck dir einfach an, was für Leute in den als Sozialfälle landen, ja, sondern der Verschleiß und die Vernutzung der Leute läuft in so geordneten Bahnen, dafür setzt der Staat seine Herrschaft ein, dafür gibt es die, ne, die diese Verwendung der politischen Macht, das Geschäft mit diesen Opfern und mit dieser Benutzung der Leute auch tatsächlich weitergehen kann und sich nicht seine Voraussetzungen ruiniert, aber daran, dass es Opfer sind, Verschleiß, dass die Leute mit ihrer Gesundheit, mit ihrem Wohlergehen, mit dem, wir hatten Streichen von Bedürfnissen dafür haften, dafür, also gibt's keine Abstriche, da ändert der Sozialstaat nichts dran, sondern macht das wachstumsförderlich.
Dafür, was du eben sagtest, steht unter anderem auch die Politik, die ja in den letzten 6 Jahren gemacht worden ist, in dem Fall von der SPD-Regierung, nämlich ein Programm, das die Zuschüsse für die Kassen erhöht hat, dafür die Ausgaben, die Auszahlung aus den Kassen, aus den Sozialkassen geringer gemacht hat, sodass sie den Leuten gerade mit dem Sozialstaat, der umgebaut werden muss, immer mehr Opfer abverlangt hat.
Ja, man muss da jetzt noch einen Punkt zu sagen, darum hatte ich vorher diesen Standpunkt, der gezahlte Lohn, da ist vom Unternehmer aus keine Vorsorge irgendwie für so ein ganzes Lohnarbeiterleben drin. Da ist der Staat hier halt hingegangen und hat für eine Zwangsumverteilung gesorgt, indem er nämlich den Lohnabhängigen vom Lohn eine bestimmte Quote abgezogen hat in die Sozialkassen und dieses Geld dann unter den Nichtbeschäftigten, unter den alten und kranken Leuten dieses Standes, dieser Klasse von Leuten umverteilt hat. Das heißt, der Staat hat dafür gesorgt, dass der Lohn den Unternehmen zahlen, der für ein ganzes Leben nicht gedacht ist, zwangsweise doch irgendwie für alle und für ein ganzes Leben reichen muss. Und der Punkt heißt natürlich, wenn jetzt Lohnkosten senken, ist das Gebot der Standortpolitik im 21. Jahrhundert. Das haben wir jetzt, sind wir alle Zeuge seit Jahren. Die Arbeit muss billiger werden, man muss es runterreformieren, man muss den Unternehmer Kosten ersparen und die machen ausgiebig Gebrauch davon. Dann ist irgendwann der Punkt erreicht, wo 5 Millionen Arbeitslose bezogen auf diese Sozialkassen halt auch heißen, dass die Leute, die noch beschäftigt sind, dass der Lohn, der noch gezahlt wird, der beständig sinken soll, diese Betreuung, die Ernährung, die gesundheitliche Versorgung, das Altersruhegeld von denen vorne wie hinten kaum noch hergibt. Und das ist der Punkt, wo diese ganzen Sozialreformen moderner Provenienz mit Agenda 2010 und den Hartz-Reformen halt herkommen. Dass also inzwischen der Fortschritt des Geschäftemachens, des wachsenden Geldreichtums auf Kosten der Lohnabhängigen so weit gediehen ist, dass die Abzüge, die man da überhaupt noch machen können, für den Unterhalt dieser ganzen Leute vorne wie hinten nicht mehr reichen. Das ist der Status quo einfach dieses Sozialsystems.
Den halten wir nochmal gerade fest. Also du sagst ja, Frank, du sagst ja dann, dass das, was in den Sozialkassen drin ist, das kommt sowieso nur aus dem Lohn. Das ist also nichts, was der Staat oder irgendwer den Leuten spendiert, sondern das ist eigentlich das, was die Leute selbst eingezahlt haben, was sie sich selbst erarbeitet haben. Das ist das eine. Und das andere ist, mit dem Fortgang der Geschäfte, mit dem größeren Wachstum, mit der Erhöhung der Produktivität und damit auch mit dem Senken des Lohns sind mehr Arbeitslose hinzugekommen, sodass die Kassen oder das, was in den Sozialkassen drin ist, etwas kleiner geworden ist, die Leute, die Ansprüche gestellt haben, aber mehr geworden sind und die alte Art, das zu verteilen, du sagtest umzuverteilen, dass diese alte Art des Umzuverteilens eben nicht mehr so geht wie bisher.
Ja, wenn der Lohn sinkt darüber, über den, der überhaupt noch gezahlt wird und zweitens deswegen, weil halt immer weniger Leute einen kriegen, dann ist natürlich klar, das strapaziert irgendwann wegen der fallenden Einnahmen und der steigenden Ausgabennotwendigkeiten, strapaziert es diese Sozialkassen doch arg.
Ne? Wie stellt sich die Linkspartei jetzt zu diesem, ja, auch wieder Interessensgegensatz, kann man eigentlich sagen?
Ja, natürlich. Das ist die Art und Weise, wie dieser Interessengegensatz, den Herr Moritz ausgeführt hat, an dieser Stelle zutage tritt. Jetzt die Linkspartei, eine große Alternative, die stellt sich jetzt so dazu, dass sie das ganze Elend, was es da zu besichtigen gibt, aufzählen kann, wahrscheinlich gründlicher, als wir das hier können, dass sie also ständig auf die Not der Leute verweist, die eingerissen ist, und dann sagt, wir stehen dafür, dass es eine Alternative in der öffentlichen Armutsbetreuung dieser Leute gibt. Das finde ich deshalb, finde ich das sehr kennzeichnend und sehr erwähnenswert, weil sich hinzustellen und auf diese Existenzunsicherheiten, auf diese ganzen elenden Lebenslagen zu deuten, dann fällt mir als erstes ein, ganz banal, dann frage ich mich nach den Ursachen, darüber haben wir heute hier schon ein bisschen gesprochen, und so etwas soll weg. Die Linkspartei stellt sich dazu und hat an den ganzen Grundrechenarten, die für diese furchtbaren Verhältnisse sorgen, nichts auszusetzen, sondern die sagen, wir kennen Wege, dass die Staatsgewalt ihre Finanzen neu ordnet, dass eine Armutsbetreuung, die vielleicht ein bisschen besser als ALG II und ne, Hartz IV und mit all dem, was es in der Agenda 2010 sonst noch gibt, dass es eine etwas bessere Armutsbetreuung vielleicht noch gibt. Will sagen, sie steht ganz prinzipiell und grundsätzlich einfach auf dem Standpunkt, dass diese Sorte Elend weiter einer öffentlichen Betreuung bedarf, anerkennt also die Gründe dieses Elends, anerkennt auch dieses inzwischen eingerissene Ausmaß dieses Elends und sagt jetzt, wir haben Konzepte, wie über eine bessere Finanzierung aus dieser Gesellschaft wir diese Hungerleider irgendwie vielleicht noch etwas komfortabler ausstatten, weiter betreuen, weiter zum Objekt unserer Armutsbetreuung da machen können.
Frank, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann würdest du dem Moritz ja beipflichten. Also jetzt kommen schon wieder das, was den kleinen Leuten zugutekommt, nämlich das Geld in dem Fall jetzt aus den Sozialkassen und so, das kommt schon wieder vor als ein Problem, das gar nicht die Leute haben und ihre Interessen betrifft, sondern das eigentlich ja mehr so ein Systemproblem ist.
Ja, bitte. Ja, vielleicht kann man nochmal sich an einer Stelle Folgendes klar machen. Die Linkspartei favorisiert zum Beispiel im Bereich Krankenversicherung auch die Bürgerversicherung. Und da habe ich vor ein paar Wochen mal Veranstaltung gesehen, Streitgespräch. Da war ein gewisser Herr Ramelow von der PDS dabei und der hat dann auch gesagt, naja, er wäre auf jeden Fall dafür, dass man hier die Bürgerversicherung einführt und die Krankenversicherung auf gesunde Füße stellt. Das ist ein Hammer, wenn man sich das überlegt, weil der Frank hat ja gerade ausgeführt, wie die Verknüpfung da eigentlich ist. Also für die Wechselfälle des Lebens, da gehört die Krankheit dazu, müssen die Leute mit ihrem eigenen Lohn vorsorgen, der ihnen zwangsabgeführt wird, direkt an der Quelle. Es gehen, das ist die heutige Situation, immer weniger Leute gehen arbeiten. Die Quelle, aus der der Staat dass die Gelder bezieht für die Krankenversicherung, das wird immer geringer, aber die Krankheiten werden ja nicht weniger. Jetzt sagt er nicht, na gut, es gibt da eine ganz einfache Lösung, also werden, wenn weniger Leute einzahlen, die Löhne ordentlich erhöht, dann haben wir auch wieder die Kassen voll. Sondern der sagt, das ist die Situation, die wir unterstellen, an diesem Moment von Armut wollen wir überhaupt nichts ändern, sondern weil wir aber auf der anderen Seite die Krankenversicherung, so wie sie eingerichtet ist, nicht weiter bezahlen können, wollen wir neue Quellen anzapfen und dann sagt man, die Lehrer sollen mit einbezahlen und die Leute, die Miete einnehmen, die sollen auch noch was bezahlen und so weiter. Also an dem Zynismus muss man sich den Zynismus dieser Leute muss man sich klar machen, dass die sagen, wir wissen ganz genau, die Leute sind so arm, bei denen können wir nichts mehr holen. Und da, an diesem Umstand wollen wir nichts ändern, sondern wir wollen, und das ist wieder, wir wollen gewählt werden, wir wollen ins Parlament, wir wollen die Macht haben, wir wollen einen neuen Weg finden, wie wir neue Quellen dafür mobilisieren, dass wir mit dem Ausschuss, der immer wieder anfällt, besser zurechtkommen als Staat.
Ja, das ist ganz wunderbar. Das hat mir jetzt das Beispiel aus dem Mund genommen. Das wollte ich so, nämlich, nee, ist völlig in Ordnung. Das hätte ich jetzt auch als nächstes nämlich mal nochmal an der Krankenkasse entlang sagen können. Aber jetzt haben wir das ja auch schön. Und da ist dann einfach klar, diese, wenn man sich vom Standpunkt der Leute aus anguckt, diese, Moritz hat gesagt, an der eingerissenen Armut, an ihrem Grund wird überhaupt nichts mehr geändert. Man sucht dann noch Ecken in dieser Gesellschaft, Einkommen, die man jetzt auch mit einbezieht. Und dann ist aber auch klar, dass schon wieder die Leitlinie nirgends darin liegt, mit was haben wir es zu tun, wie krank sind sie, warum, ne? Was brauchen die eigentlich realiter mal gemessen daran, dass ein Mensch eigentlich gut zurecht sein sollte? Was brauchen die alles für Leute? Alles drauf geschissen, da ist keine Alternative mit drin, sondern es ist bloß das, wir besorgen ein gerechteres Modell einer von uns anerkanntermaßen kaum zu finanzierenden Armut in diesem Lande. Und dann ist diesen Leuten, die uns wählen und die in uns eine Vertretung im Parlament haben, soweit dann tatsächlich auch geholfen. Ungerecht bei dem, was es an Armutsbetreuung gibt, gibt es dann nicht mehr zu. Da kann man nicht mehr sagen, es gibt Berufsstände, die sich hier aus ihrer Verantwortung fehlen. Das hilft dann aber mit den ganzen Malesen, die man hier eingebrockt wird, auch herzlich wenig.
Ganz kurz, Frank, die Linkspartei, ist das für dich eine Alternative zum Wählen?
Ja, ich würde ja bisher sagen, die Argumente, die gefallen sind, teile ich sowieso. Ich bin nicht dafür, sich jemanden zu wählen, der dann über mein Leben befindet, mir sagt, wie weit meine Interessen reichen, wo sie ihre Schranken finden, welche Pflichten ich habe und ne, welchen fremden Interessen ich nachkommen muss. Nichts davon zu sehen, da bin ich eh schon gegen. Und bei dieser Abteilung jetzt Alternative, auch hier ist doch wieder klar ein Punkt, den der Moritz im ersten sehr betont hat. Was für die Leute drin ist, geht nur und steht in Abhängigkeit von dem, wie der Fortschritt des Wachstums des Geldreichtums in privater Hand hier eben etwas zulässt für die Leute. Da kann ich, prinzipiell bin ich sowieso schon gegen Wählen, bei diesen Pfeifen nicht mal die Alternative erkennen, die ich da ankreuzen kann. Und von daher bin ich sozusagen schon aus einem doppelten Grund auch gegen die.
Das war jetzt mal ein klares Statement von dir, Frank. Moritz, an dich dieselbe Frage noch mal ein bisschen anders gestellt. Also die Frage, ist das eine Alternative für dich zum Wählen? Jetzt im Zusammenhang eben mit Ihrem, sagen wir mal, mit Ihrem Versprechen oder Ihrer Vorstellung, die öffentlichen Finanzen stärken zu wollen und das auch noch gerecht zu machen, um gerechte Steuern einzufordern.
Nee, also man muss sich das immer überlegen. Die treten immer an mit solchen Sätzen wie, wir wollen den Kapitalismus nicht mit Worten kritisieren, sondern ihn mit politischen Handeln Schranken setzen und die Macht des Kapitals zurückdrängen. So, was macht man dann eigentlich, wenn man das vorhat? Also für die Linkspartei sieht es immer so aus, dass sie sagen, dafür gibt's nichts Besseres als, wir müssen ins Parlament, wir müssen an die Schalthebel der Macht und dann können wir die materiellen Grundlagen des staatlichen Gewaltmonopols der Nation aufpeppen. Also da gibt es dann in dem Zusammenhang, wie kritisieren wir eigentlich den Kapitalismus, zum Beispiel das Argument, wir müssen die öffentlichen Finanzen stärken. Da fragt man sich ja, wieso soll das eigentlich ein Hebel dafür sein, die Macht des Kapitals zu begrenzen? Also worin besteht da eigentlich die Begrenzung? Wenn man sich dann auch noch die Lösungswege anguckt, die dann vorgeschlagen werden, wie man die öffentlichen Finanzen stärken kann, dann kommen Sie darauf, wir müssen alle Einkommensarten viel genauer, viel besser, viel differenzierter herannehmen. Wir müssen die Unternehmensgewinne besteuern, wir müssen Mieteinnahmen besteuern, wir müssen Börsengewinne besser besteuern. Und irgendwie, ich frage mich die ganze Zeit, wenn ich so etwas lese, was verstehen diese Leute eigentlich unter Kapitalismus, den sie ja kritisieren wollen, wie sie vorgeben. Weil wenn man sagt, ich will alle Einkommensarten besteuern, dann sind ja auch alle Einkommen erst einmal unterstellt. Die Unternehmen machen Gewinne. Ich frage mich, wie machen sie die? Womit? Wenn man sagt, man will Mieteinnahmen besteuern, dann ist irgendwie unterstellt, es gibt Grundbesitzer, es gibt Besitzer von Häusern, die, jetzt kann man es ja mal beim Namen nennen, die Wohnungsnot von Leuten ausnutzen, die brauchen ein Dach über dem Kopf, haben aber nichts, also müssen sie einen Obolus abtreten, damit sie irgendwie schlafen können und so weiter und so fort. Also diese Gegensätze, die bleiben alle unterstellt. Die Grundrechenarten, wie der Frank das eben mal genannt hat, sind weiterhin aktiv. Und dann sagt der, kommt die Linkspartei mit dem Versprechen daher, so und jetzt kritisieren wir den Kapitalismus, indem wir 10% mehr Unternehmensgewinne abschöpfen. Ja, aber die sind schon längst gemacht mittels, ich verweise auf den Anfang unserer Sendung und etliche Sendungen vorher, genau mittels der Ausnutzung derer, die für wenig Lohn viel in den Unternehmen arbeiten müssen. Nur dann gibt's einen Gewinn. Die Versprechung, die da gemacht wird, ja, dann kann sich der Staat bei den Gewinnen ganz anders bedienen, wenn wir mal dran sind. Ich weiß nicht, weder alternativ noch kritisch. Und also das ist ja noch nicht mal originell. Also wenn ich wenigstens sage, ein Schuss Originalität bei diesen Leuten wäre vorhanden. Aber das kann man bei der CDU, bei der CSU, bei den Grünen, überall, bei allen Parteien kann man nachlesen, dass die Grundlagen der Steuereinnahmen für den Staat gestärkt werden müssen. Ja, das sagen die auch und dann wissen sie auch schon wie. Also das ist irgendwie eine trostlose Angelegenheit. Ich will nur eins noch sagen. Wenn die jetzt daherkommen und sagen, wir machen es gerechter, dann sei mal die Frage an die Leute weitergegeben, die sich davon vielleicht beeindrucken lassen, dass es eine Gerechtigkeit beim Schröpfen für die Staatskassen geben soll. Nämlich die Frage, ob denn der staatliche Zwangszugriff auf das eigene Einkommen dadurch erträglicher, besser, gemütlicher wird, wenn auf die anderen Typen, seien es Kapitalisten, seien es Häuslebesitzer oder sonst irgendwie, wenn auf die auch noch anders, in anderer Weise zugegriffen wird. Denn das geht mit dem Versprechen, man besteuert die Unternehmensgewinne und sonstige Kapitaleinnahmen besser, nicht einher, dass man sagt, okay, dann lassen wir den Leuten wenigstens ihr Geld. Das steht nirgendwo, das ist auch nicht vorgesehen. Es geht darum, die materielle Machtbasis, also die Geldbasis der Nation zu stärken und ich stelle fest, auch das soll wieder ein Grund sein, die Linkspartei zu wählen. Und wenn man sich das jetzt mal genau überlegt, dann kommt von den Nöten und von den Interessen der Leute gar nichts mehr vor, sondern das eigentliche Problem ist die Nation, die in Schwierigkeiten steckt. Jetzt sollen sich die Leute gerade bei der Frage, ich wähle ich eine Alternative, den Schuh anziehen und sagen, ja, dann, wenn schon alles so beschissen ist, dann soll wenigstens die Nation besser dastehen und dafür sollen dann die Kapitalisten auch ihr Opfer beitragen. Also irgendwie eine etwas absurde Kapitalismuskritik, die dann nur noch darin mündet, dass die Leute namens Lafontaine, Gysi und wer alles da dranhängt, ein paar Stimmen abgreifen können für diese komischen Alternativen.
Um es ganz drastisch zu formulieren, Moritz, so viel Vaterlandsliebe, nehme ich mal an, bringst du nicht auf, dass du wegen angesagter Opfer woanders deine Opfer verschmerzt.
Da hast du mich sehr gut verstanden.
Vielen Dank. Du hast eben noch mal ein Stichwort geliefert. Also das Problem, das jetzt Gysi und Lafontaine hinstellt, ist eigentlich ein Problem der Nation, ein Problem Deutschlands. Dafür soll man sich erwärmen, das soll man in seinen Köpfen, in seinem Kopf denken, als das ist das Wichtige, das ist das Wesentliche. Und bei diesem Argument geht es dann darum, damit auch noch gewählt zu werden. Ja, Frank, jetzt meine ich die Frage, dann bleibt ja nichts außer Stimmenfang übrig, oder?
Ja, zumindest bleibt erstmal nichts außer das übrig, wo also für die Leute, die jetzt da so heiß umworben werden mit dieser, mit diesen wunderbaren Alternativen. Der Punkt, der ist ja jetzt schon gesagt, dieses ganze Ensemble dieser Maßnahmen, die da zusammengefasst und angesprochen werden und in Aussicht gestellt werden von dieser Linkspartei, reduzieren sich sachlich in puncto Alternativen auf so ziemlich nichts, dienen aber dazu halt all denen, die in der Alternative, um mal auf den Anfang nochmal kurz zurückzugreifen, in der Alternative Schröder-Merkel vielleicht keine sehen, zu sagen, wir bieten uns an als welche, die unter dem Titel Gerechtigkeit eine Vertretung, eine Repräsentanz dieses Ausschusses, dieser verelendeten Leute in dieser Gesellschaft halt sein wollen. Wir, wenn wir gewählt werden, sorgen wir dafür, dass der Standpunkt, dass es eine ideelle Anerkennung des Sozialen, der ganzen Elendsfälle oder so, dass es eine Politik in ihrem Namen tatsächlich gibt, die sich nämlich auf die Fahne schreibt, ne? Wir sind die Vertretung, wir sind die Repräsentanten, wir sind die Leute derer, die sonst in dieser Gesellschaft, in dieser Demokratie kein Gehör mehr finden. Dazu passt auch, das fällt mir jetzt gerade ein, der Punkt, wir haben jetzt an mehreren Stellen durchgemacht, es geht immer von der Not der Leute aus und landet ganz woanders. Das können die auch noch so sagen, dass sie sagen, dass Leute, die verarmt werden, die unter den Reformen leiden, die also in ihrem Lebensunterhalt beschnitten werden und, die also in all diese grässlichen Lagen da getunkt werden. Bei denen besteht die Gefahr, das werden Nichtwähler, das werden Rechtswähler, das werden welche, die geraten uns außer Kontrolle. Das ist doch etwas, was ein demokratisches Gemeinwesen gefährdet. Da sind wir wieder bei deinem Punkt, ne? Da geht es dann plötzlich auch wieder ganz klar um Deutschland, um dieses Gemeinwesen ist ein demokratisches, das gereicht zu seinem höheren Wert. Und das Gefährden, wie soll ich sagen, Gedankenlose, dem neoliberalen Wahn verfallene Altparteien, dass dieses Gemeinwesen weiter so diese moralische Spitzenqualität birgt, weil sie Nichtwähler, Rechtswähler stärkt. Und aus Sorge um die Demokratie hierzulande ist man es sich schuldig, dann eine solche Alternative auszustellen. Da frage ich mich auch wieder, aus Sorge um die Demokratie, die den Leuten diese Lebenslagen beschert, dafür soll ich die jetzt wählen? Also mir fällt ein, an diesem Elend der Leute stört mich das, aber nicht, dass irgendwie die Leute, die diesen Laden beherrschen, sich am Ende durch ihr ewiges Verelendungswerk noch mit Ordnungsproblemen in der Folge konfrontiert sehen, die sie so nicht bestellt haben. Das ist mir nur wirklich egal.
Frank, du lieferst fast schon das Stichwort, das fasse ich mal in einem Wort zusammen, Politikverdrossenheit oder andersrum Unzufriedenheit. Also, wenn ich unsere Diskussion mal so ein bisschen zusammenfasse, da regiert die Regierung den Leuten Opfer bei, Opfer zu, kürzt, also die Arbeit muss billiger werden, heißt das Stichwort, das geht durch alle Parteien durch. Das führt dazu, dass Leute wirklich weniger Geld in der Tasche haben, ärmer sind. Wenn sie mehr Geld bekommen sollen, dann sowieso nur mit dem Argument, das würde irgendwie auch der Wirtschaft zugutekommen, gar nicht ihnen. So, die Leute, denen das passiert, die sind irgendwie unzufrieden, fangen an, den Schröder nicht mehr zu wählen, vielleicht auch die Merkel nicht mehr. Und jetzt sagst du, Frank, Unzufriedenheit, naja, das gibt's schon. Aber doch bitte nicht auf die Art, dass man die Falschen wählt, dass man überhaupt nicht mehr wählt, sondern dafür gibt's doch in dieser Welt, in diesem Land eine Alternative. Dafür, für diese Unzufriedenheit, ja, um die zu kanalisieren, ist genau die Wahlalternative da.
Ja, jetzt nur, jetzt einem Missverständnis vorzubeugen, deine Zusammenfassung, die fand ich in sachlichen großen Teilen richtig, klang aber so, als wollte ich jetzt deswegen die Wahlalternative empfehlen. Und ich will sagen, das wäre schon einer meiner Haupteinwände gegen die Wahlalternative. Dass sie sich eben anbietet als die, die sagt, dieses ganze Elend, diese ganzen Verwerfungen, diese ganzen radikalisierten Härten, die es hierzulande gibt, die sind doch eine 1A, ein 1A Grund und eine 1A Gelegenheit, so sehen Sie es ja auch, hier erstens auf Stimmenfang zu gehen, diesen Stimmenfang in Parlamentssitze, möglichst in so viele, dass man irgendwann auch mal die Macht ausüben kann, umzumünzen. Also, dass man sich ermächtigen lassen kann von diesen Unzufriedenen, dann sind die nämlich auch wieder drin, dann haben die ja ihre Partei im Parlament und das Ganze, wie soll ich es jetzt sagen, dieser Punkt natürlich, dass also die Linkspartei ihre ganzen Alternativen auf eine darauf hinaustreibt, dass sie selber einen Gebrauch der Staatsgewalt machen will, der allen Grundrechnungsarten dieser Gesellschaft, die die Leute eben ins Elend stürzt, weiter entsprechen will und mit denen gar nichts anderes vorhat. Das ist natürlich der Grund dafür, auch bei dieser Partei, bei der sozialen, bei der linken Alternative, einfach zu sagen, wählen ist verkehrt. Damit tun die, die unter diesem ganzen Zinnober leiden, ja nichts für sich. Wieder Beispiel nochmal die öffentlichen Finanzen. Ne? Von den Steuern, die anderswo eingezogen wird, nicht nur mir werden deswegen keine abgezogen, davon kriegt doch auch keiner was. Man könnte sich ja naiv hinstellen und sagen, wird es den Unternehmern weggekommen und werden damit die Armen gespeist. Ist doch auch nicht so. Die Verpflichtung, die Partei für sich kennt, ist, dann kann die Staatsmacht, die dann über Finanzmittel verfügt, ja was, nicht wieder den Armen die Taschen füllen, sondern das Kapital fördern, damit es wächst. Und dann wären wir wieder bei diesem Zirkel nah, wo auf wessen Kosten wächst denn das eigentlich immer? Also dieser Alternativentwurf einer Politik, der taugt dazu, tatsächlich diese Unzufriedenheit wieder in einem national produktiven Sinn zu politisieren, auf diese Herrschaft wieder zu beziehen und die Leute, die mit ihren Nöten da sitzen, denen halt wieder eine Integration, eine politische Vertretung in dieses Gemeinwesen jetzt fehlt mir ein Verb, ne? Denen das zu verschaffen, mhm. Genau. Und damit ist natürlich für die Interessen von denen einfach nichts gewonnen, weil ja keine Ursache von dem, warum sie immer unter die Räder kommen, je abgeschafft wird.
Vielen Dank, Frank. Du hast mich da sozusagen richtigerweise missverstanden. Ich wollte schon sagen, was ist denn das für eine Art von Kritik? Ja, wenn man unzufrieden ist mit den Verhältnissen hier und dann daraus den Schluss zieht, jemanden zu wählen, der diese Verhältnisse genau aushaltbar macht. Moritz, jetzt nochmal an dich eine Frage. In den letzten beiden Sendungen kam das vor und das ist so eine kleine Tradition in dieser Reihe hier. Es gab mal einen Spruch in den 70ern, als die Studenten bewegt waren. Der ging ungefähr so: Nur die allerdümmsten Kälber wählen ihre Schlechter selber. Ist denn da so ein bisschen was dran?
Naja, was heißt hier schon die allerdümmsten Kälber? Ich glaube, da hat sich die Studentenbewegung die Sache auch ein bisschen zu leicht gemacht. Weil es liegt ja nicht nur einfach zu sagen, es liegt nicht einfach daran zu sagen, ja, sind die Leute aber doof. Weil der ganze Witz an so ein etwas wie einer Wahlveranstaltung besteht ja immer noch darin, dass die Abhängigkeit, in der die Leute schon längst drinstehen, die ihnen übrigens auch machtvoll, also durch die staatlichen Gesetze, vorgeschrieben sind. Also alles ist vorgeschrieben, das hast du zu tun, das hast du zu lassen. Das sind die Mittel, die dir zur Verfügung gestellt werden, damit du durchs Leben kommst. Tust du es nicht, wählst du einen anderen Weg, dann machst du dich entweder strafbar Oder noch was Schlimmeres, du stellst dich außerhalb dieses politischen Konsenses, der da heißt, das sind die Mittel, die zur Verfügung stehen und das macht die Freiheit aus, dann wirst du politisch verfolgt und so weiter. Also ich will nur mal sagen, es ist nicht einfach eine Dummheit der Leute zu sagen, was soll ich tun? Jetzt stehen folgende Alternativen zur Wahl, sondern die reagieren verkehrt auf ihre Abhängigkeit, in der sie praktisch stehen. Nämlich, sie sagen, wenn ich schon abhängig bin von den Entscheidungen der Politik, dann versuche ich mir herauszusuchen, diejenigen, bei denen meine Abhängigkeit nicht so schlimm ausfällt. Also man kann auch sagen, dann kommen sie auf so Ideen wie, naja, diese Partei immerhin, das ist das kleinere Übel. Das war mal eine Zeit, die die SPD begleitet hat. Dann haben die Leute gemerkt, na, die SPD ist es auch nicht, dann waren es mal die Grünen. So, und jetzt will die Linkspartei genau diese Rolle einnehmen. Wenn wir an der Macht sind, sind wir noch das kleinste Übel. So drücken die das natürlich nicht aus, aber die kommen schon mit dem Argument her, dass diese Nöte und Opfer, die doch sehr offensichtlich sind, die auch immer wieder zitiert werden, von denen alle anderen sagen, sie sind notwendig, damit man wieder aus dem Dreck rauskommt hier in Deutschland, da kommen die daher und sagen, nein, alles das wäre nicht notwendig, ihr braucht nur uns zu wählen. Und das ist die Lüge, mit der die Leute dazu angehalten werden, nicht nur an ihrer Abhängigkeit festzuhalten, sondern auch noch an dem Fehler festzuhalten, aus dieser Abhängigkeit selber eine Marschroute für das eigene Leben zu machen, anstatt sich mal ein paar Gedanken zu machen, aha, wenn darin meine Abhängigkeit besteht, kann ich nicht an der etwas ändern.